What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club rund um die 8 Säulen des Wohlbefindens. Ich bin Sandra Strauß, eure Host, und ich freue mich sehr, heute eine ganz besondere Folge zu präsentieren. Diese Episode wurde am 25. Juni 2025 beim HR-Festival Embrace in Berlin aufgezeichnet. Einem der spannendsten Events für HR, Leadership und Unternehmenskultur im deutschsprachigen Raum. Das Embrace-Festival bringt HRler aus ganz Europa zusammen, um über die Arbeitswelt von morgen zu diskutieren. Vom Culture Hack über Mental Health bis hin zur Frage, wie echte Veränderung gelingen kann. Und genau darum geht's auch in dieser Folge. Ich habe dort ein sehr schönes Gespräch geführt mit Christine Clodius. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, langjährige HR-Verantwortliche und heute selbstständige Beraterin mit einem Fokus auf Resilienz, Führung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ging um die Unsichtbarkeit von Care-Arbeit im HR-Kontext, über mentale Gesundheit in Schichtsystemen, über Rollenbrüche, Mangel an Bewegung und Strukturveränderung. Und darüber, warum so viele PersonalleiterInnen gerade aussteigen. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Hallo. Sandra.
Schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich sehr, danke, mit dir gemeinsam hier eine Spezialfolge von unserem Podcast aufzuzeichnen. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, hier auch in die Runde. Ich habe gerade das Wort Podcast in den Raum gestellt und an euch alle hier im Publikum. Wir zeichnen Live-Podcast-Folge auf für den Urban Sports Podcast zum Thema What's Up Wellbeing. Es ist ein Podcast rund um die Säulen vom Wohlbefinden. Wir haben 8 unterschiedliche Säulen und sprechen immer wieder darüber andere Themen im Arbeitskontext. Der Podcast erscheint alle 14 Tage und wir probieren heute einfach mal eine Spezialfolge hier live und vor Ort. Ich freue mich sehr. Wir wollen aber nicht nur über Studien und Zahlen und Fakten sprechen, sondern mich interessiert auch immer zuallererst, was machst du eigentlich für dein persönliches Wohlbefinden und was hast du heute dafür schon gemacht?
Tatsächlich muss ich gestehen, noch gar nicht so wahnsinnig viel, weil ich sehr, sehr früh aufgestanden bin. Ich komme aus Köln und habe also die Bahn genommen, die pünktlich war. Von daher da war mein Wohlbefinden direkt schon mal etwas gesteigert, weil ich nicht in die Stresssituation kam, irgendwie zu spät irgendwo aufzulaufen. Ansonsten hilft mir tatsächlich, seit ich Kinder habe, ein doppelter Espresso. Das ist so mein Goodie am Tag. Und tatsächlich, je älter ich werde, ich bin jetzt 45, totaler Sportmuffel immer gewesen. Und ich merke, ich muss was tun. Und es tut mir leider auch gut. Ich werde wahrscheinlich nie dahin kommen, dass ich Endorphinausstöße nach Sport habe. Aber tatsächlich habe ich heute kurz gedacht, es wäre gut, wenn ich heute noch irgendwie Sport machen könnte. Und das muss ich dann am Freitag machen. Aber das ist das, was ich heute noch nicht getan habe. Mir geht's trotzdem gut.
Ich kann verraten, was ich gemacht habe. Ich habe feste Routinen. Also wenn ihr mir zuhört, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ich gehe gerne morgens mit meinen Hunden eine Runde spazieren. Das habe ich heute wieder gemacht. Ich habe aber auch Marcel Janssen kopiert, muss ich zugeben. Ich habe eine neue Routine. Das ist nämlich in morgens heißes Wasser, ein bisschen Zitrone und ein paar Chiasamen. Ich kann euch bald sagen, was es mit mir macht. Das kann ich noch nicht feststellen, aber das ist meine morgendliche neue Routine. Workout. Ja, vielleicht kurz zu dir. Du bist lange, lange Jahre in der Konzernlandschaft als Personalerin unterwegs gewesen. Zuletzt als Personalleiterin, Gesamtpersonalleitung für die Roland-Versicherung. Und jetzt machst du was anderes. Was hat dich dazu gebracht, so ganz aktiv diese Führungsrolle aufzugeben?
Ja, tatsächlich, wir reden ja heute über Wellbeing und mein Wellbeing war ehrlich gesagt in der Rolle so ein bisschen in Schieflage geraten. Du hast gerade schon gesagt, ich habe tatsächlich, seit ich 27 war, Führungsfunktionen in HR-Umfeld gehabt, auch immer mit Leidenschaft und ich mache das, was ich tue, gerne und habe das auch in der Rolle gerne gemacht, aber ich habe gemerkt, dass für mich selber zunehmend der Spaß in dieser reinen Managementrolle abhanden gekommen ist. Also ich bin immer unzufriedener eigentlich abends rausgegangen. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder hier im Raum. Also auch gerade so meine Generation. Wir haben noch angefangen zu arbeiten zu Zeiten, wo man irgendwie fertig war abends, wenn man rausging. Und die Sachen, die nicht fertig waren, die durften auch noch nicht fertig sein. Das passte, da hat keiner drauf gewartet. Mittlerweile leben wir in einer Welt, die jüngere Generation ist damit aufgewachsen, mit diesem Gefühl, dass du irgendwie nie fertig bist. Du gehst immer unvollendet raus. Und das hat mich aber zunehmend unzufrieden gemacht, in diesen reinen Managementfunktionen immer von Meeting zu Meeting zu rennen. Ich bin so oft aus Terminen rausgegangen und habe gesagt, ich möchte eigentlich jetzt hier sitzen bleiben. Ne? Ich möchte das mit dem Team weiter erarbeiten. Ich möchte wieder fachlich selber mitmischen. Ich möchte im Maschinenraum selber werkeln. Und das in der Kombination mit, wir haben 3 Kinder zwischen 3 und fast 11. In der Kombination hat sich für mich irgendwann nicht mehr so angefühlt, dass ich Energie aus dem Job ziehe, obwohl ich wahnsinnig gerne mit Menschen arbeite und immer gearbeitet habe und habe dann gesagt, komm, du bist Personaler. Unser Job ist es, Menschen zu begleiten, genau in diesen Fragestellungen. Dann musst du auch konsequent sein, wenn du merkst, mein persönliches Wohlempfinden hatte eine Schieflage bekommen, wo ich das Gefühl hatte, so, das kriege ich nicht mehr gedreht. Ne? Das zieht mir mehr Energie auf Dauer, als dass es mir gibt. Dann läuft irgendwas schief und dann habe ich auch entschieden, ganz hart den Cut zu machen, mir also nicht was Neues aus dem laufenden Job herauszusuchen, sondern zu sagen, ich gehe bewusst jetzt nach 20 Jahren, ich sag mal, linke Autobahnspur raus. Ich mache nicht an einem Rastplatz Halt, aber ich fahre mal eine Landstraße, um mir zu überlegen, welche Autobahnauffahrt ich dann wieder nehme. Das war so ein bisschen der Hintergrund, mein Wohlbefinden im Beruf, aber zunehmend auch physisch, habe ich gemerkt, war einfach nicht mehr im Gleichgewicht.
Christine, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich finde, das ist ja schon eine sehr persönliche Erfahrung. Und leider höre ich das immer wieder auch von anderen CPOs und Personalleiterinnen, dass sie sagen, ich kann diesen Beruf auf Dauer nicht machen. Und ich würde da gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das war jetzt deine persönliche Erfahrung. Was glaubst du, woran liegt es? Und andersrum gefragt, was könnte vielleicht auch passieren, dass die Rolle eines HRers in der Firma auch wieder als attraktiv angesehen wird?
Ja, ich glaube, es ist einmal das Thema Führung per se. Das ist gar nicht unbedingt jetzt die HR-Profession als solches, sondern wenn man mal sich anschaut, was wir heute von Führungskräften erwarten, was Mitarbeitende von Führungskräften erwarten, fairerweise auch erwarten dürfen, das ist nochmal eine ganze Menge geworden. Ne? Wir leben in einer sehr viel komplexeren Welt, viel, viel schnelllebiger, haben aber häufig gar nicht die Mechanismen gelernt, damit vernünftig umzugehen. Also ich glaube, das ist einmal dieses Thema, wie schaffen wir es grundsätzlich, Führung weiter attraktiv zu gestalten. Der Begriff gesunde Führung ist ja immer in aller Munde, ist auch etwas, wo man sagt, das ist ganz, ganz wichtig für die Mitarbeitenden. Aber wie sieht's denn für die Führungskraft aus? Ne? Also gefühlt wird sehr viel für die Mitarbeitenden getan, von den Führungskräften erwartet, dass sie die Mitarbeitenden ihre Belange im Blick haben. In der Wahrnehmung ist es aber, und ich kenne ja auch viele Unternehmen mittlerweile, wird vermeintlich viel für die Führungskräfte getan. Ne? Also wir kennen alle noch die Health-Check-Ups gab es immer irgendwie für die oberen Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen haben sich oft zu Recht gefragt, ja und für uns, wir kriegen irgendwie, wenn es gut läuft, eine Grippeschutzimpfung oder Hautkrebs-Screening oder eine Bildschirmarbeitsbrille. Aber kann ich denn tatsächlich gesund führen? Wie fängt Resilienz bei mir eigentlich an? Das ist häufig etwas, was ich finde, was zu kurz kommt. Jetzt auf den zweiten Part von deiner Frage, der HRler an sich. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht viel von anderen Berufen, die mit und für Menschen arbeiten. Wir sind ja schon auch aus einem gewissen Idealismus in diese Profession gegangen. Also ich sage immer, wenn ich im Finance-Bereich arbeite, dann habe ich eine grobe Vorstellung vielleicht davon und das erwartet mich dann aber auch. Ich finde das, was ich mir vorgestellt habe, sachlich meistens wieder. Und ob ich mich wohlfühle, hängt dann eher von KollegInnen, dem Arbeitsumfeld und Co. ab. Aber wer gestaltet denn dieses Arbeitsumfeld? Das sind wieder Menschen und der HRler ist für und mit diesen Menschen unterwegs. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir immer mehr in diesen Stress kommen. Kann ich diese Arbeit eigentlich gut machen? Habe ich noch im Blick, was wirtschaftlich notwendig ist? Und das hast du halt eben als HR-Leiter oder CPO, als Führungskraft im HR-Bereich. Und das ist total egal, ob es ein Konzern ist oder ein kleines Unternehmen. Du bist halt in einer anderen Führungsrolle, weil du immer noch mal viel, viel stärker die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens mit im Blick haben musst. Und dieses Spannungsfeld, ich glaube, das ist etwas, was wirklich schwieriger geworden ist. Und wo wir vielleicht auch in der Führungskräfteauswahl oder in der Begleitung auf dem Weg dahin stärker dieses Spannungsfeld aufzeigen müssen. Also ich hätte das gerne über Führung in HR früher gewusst, als es so hart zu erleben. Und mir ging's, wie gesagt, mir geht's nicht schlecht, um Gottes Willen, es war die richtige Entscheidung. Und ich will auch niemandem abraten, in eine Funktion zu gehen, wie du sie aktuell ja auch innehast. Aber ich glaube, sich dessen bewusst zu sein und auch im Unternehmen darauf stärker zu achten, dass die HRler als solches viel mehr in diesem Spagat leben, das würde helfen, da mehr Bewusstsein für zu haben.
Ja, und auch zu sagen, für uns HRler ist das Wellbeing ja gerade besonders wichtig. Ich möchte noch mal auf ein anderes Thema eingehen. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass nach dem Job der andere Job losgeht. Du hast gerade auch gesagt, du hast eine Familie und 3 kleine Kinder. Wie schätzt du das so ein? Was macht diese Dauerbelastung? Du kommst aus einem sehr anspruchsvollen Arbeitstag nach Hause, dann geht die Tür auf und dann geht wirklich der nächste Job los. Was macht es so auf Dauer mit der eigenen Resilienz?
Also ich habe das sehr unterschiedlich erlebt. Ich hatte vor der Personalleitung eine Funktion, in der ich das gefühlt besser ausgehalten habe, weil der Job mir nicht so viel Energie gezogen hat. Jetzt muss man sagen, wer Kinder hat oder, das ist ein doofer Vergleich jetzt vielleicht, aber Haustiere, das ist ja auch so ein bisschen, du kommst die Tür rein und du musst sofort präsent sein. Denen ist total egal, was du gemacht hast. Denen ist egal, wie das Meeting war, wie die Konferenz. Denen ist egal, ob du gerade eine Budgetdiskussion um Wellbeing-Budgets verloren hast oder nicht. Du wirst sofort anders gefragt. Das hilft auch abzulenken tatsächlich. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich in einem Job war, der einfach nicht zu mir passte, der mich unzufrieden gemacht hat in der Art, wie er ausgestaltet ist, dann kippte dieses Verhältnis. Dann habe ich gemerkt, dann hatte ich nicht mehr die Energie, die es fürs Privatleben manchmal brauchte. Und das Paradoxe ist ja, wir Menschen tun in Situationen, in denen wir es am meisten bräuchten, am wenigsten von dem, was uns am meisten hilft. So, also was habe ich gemacht? Mir gibt es unheimlich viel Energie, mit Menschen zu tun zu haben, nicht nur im Job, sondern auch privat. Ich habe meine Mädels nicht mehr getroffen, ich bin nicht mehr so oft auf Konzerte gegangen wie früher. Und auch das geht alles mit Kindern. Ja? Das ist nur eine Frage der Orga und der richtigen Partnerwahl, das muss man auch immer dazu sagen. Ich habe das alles abgeklemmt bei mir und das zu erkennen, das hat echt, das war für mich so ein Game Changer, hinterher zu sagen, nee, in den Phasen, wo ich es am meisten brauche, brauche ich diesen Egoismus, dass ich sage, ich muss das jetzt für mich tun, dann kann ich für andere da sein. Also deine Frage war ja, wie schafft man diese Resilienz? Ich glaube, wirklich für sich zu erkennen, was tut mir gut. Und dieser blöde Spruch mit, du musst erst dir selber helfen, nimm dir im Flieger die Atemmaske, bevor du jemand anders hilfst. Ich wollte das lange nicht glauben, aber es ist so.
Wir haben in einer Folge über mentale Gesundheit genau darüber gesprochen. Und du gibst gerade so ein paar Anzeichen, die auch ein Indikator für den Burnout sein können. Und jetzt bist du sehr selbsteffizient, weil du es für dich erkannt hast. Was würdest du denn vielleicht Kolleginnen, Freundinnen raten, die vielleicht dem Thema noch nicht so offen gegenüberstehen, zu erkennen, wo muss ich anfangen, Verantwortung für mich zu übernehmen, weil der Grat ist relativ schmal, wo es dann vielleicht auch in die andere Richtung kippt.
Also das ist so ein Thema, wo wir Personale oft belächelt werden, weil wir oft aus dieser Bauch- und Gefühlsargumentation ja kommen. Das ist das, was unsere Rolle manchmal ja auch schwierig macht, weil wir nicht so Zahlen, Daten, faktenorientiert oft argumentieren. Ehrlich gesagt, jeden Menschen, den ich erlebt habe, inklusive mir selbst, die im Burnout waren oder Anzeichen hatten oder die einfach gemerkt haben, das kippt für mich hier gerade, der Bauch weiß das. Und das zuzulassen, ich glaube, das ist so das Wichtigste und zu versuchen, Triggerpunkte zu erkennen. Ich will diesen Begriff nicht überstrapazieren, weil der wird wie viele andere Begriffe gerade so sehr, sehr viel genutzt, aber zu erkennen, in welchen Situationen merke ich eigentlich, dass mein Körper mir Signale gibt oder auch der Kopf, dass er sagt, ich habe eigentlich gerade keinen Bock da drauf. Und wenn ich zu oft keinen Bock habe, also ich musste sehr lachen, weil hier draußen diese Postkarte war, das ist jetzt für die Podcast-Hörer blöd, aber da stand drauf, manchmal ist das Schönste am Tag der sich drehende Bürostuhl oder so ähnlich, steht da. Und diese Tage haben wir alle mal, aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss ständig den Bürostuhl drehen, damit ich noch Spaß habe, dann weiß man das. Und dann soll man diesen Filter im Kopf, diesen Bewertungsfilter rausnehmen. Und das würde ich immer raten, hör echt in dich rein, denn wenn man ehrlich ist, man weiß es.
Und sprich drüber, die Kraft des Netzwerks, des Freundeskreises, die dann vielleicht auch unterstützen können.
Ja, auch in der Führung. Also ich glaube, Führungskräfte dürfen und müssen heute eigentlich auch offen sagen, ich weiß gerade auch nicht weiter oder ich finde die Entscheidung, die wir hatten oder die ich hier weiter mittragen muss. Ich trage sie mit, aber ich fand sie auch blöd oder ich kämpfe damit oder ich hadere damit oder ich habe heute vor unserem Gespräch auch nicht gut geschlafen, weil ich wusste, dass wir ein Konfliktgespräch haben werden. Und meine Erfahrung ist, das kommt eigentlich immer positiv zurück und es nimmt einen gewissen Druck raus und das eröffnet eben auch gerade KollegInnen oder Mitarbeitenden dann die Möglichkeit, selber sich zu öffnen.
Ich möchte auf unseren Wellbeing-Kompass zu sprechen kommen. Wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht in 5 europäischen Ländern, um rauszufinden, wie steht es denn eigentlich um das Thema Wellbeing im Arbeitskontext und haben da sehr viele interessante Insights bekommen. Unter anderem haben wir gehört, dass mehr als 30% der Belegschaft eine Verbesserung der beruflichen Zufriedenheit sich wünscht und wirklich eine Beeinträchtigung auch zum Thema Gesundheit hat durch beruflichen Stress. Was müsste sich aus deiner Sicht auch tatsächlich ändern, dass man auch viel offener über mentale Gesundheit sprechen kann als über die Rückenschmerzen? Da sprechen wir alle drüber, ne? Das gehört fast zum guten Ton. Ich habe am Montagmorgen wieder Rückenschmerzen. Aber was müsste sich ändern, auch um über mentale Gesundheit einen Dialog führen zu können?
Also eins habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist wie immer irgendwie, wenn du Vorbilder hast, ne? Also dass du mutige Menschen in deinem Unternehmensumfeld hast, die einfach offener damit umgehen, das ansprechen. Was immer hilft bei allen Themen ist, wenn du einen Vorstand, eine Geschäftsführung hast, die grundsätzlich offen gegenüber dem Menschsein sind, weil ich sag mal so, wir sind nun mal keine Maschine, die jeden Morgen reinkommt und dieser zum Glück alte Glaube, dass ich irgendwie 3/4 meines Ichs draußen abstreife und nur noch mit meinem Arbeits-Ich irgendwo auflaufe oder jetzt heute eben remote vom Rechner sitze. Das ist zum Glück ja nicht mehr so, aber dieses Role Models zu haben, Menschen zu haben, die das offen ansprechen, das ist ein wesentliches Thema. Die HR-Profession hat zusammen mit, wenn es eine BGM-Funktion gibt im Unternehmen, ich finde auch die Betriebspartner, also ich finde, das ist auch eine große Rolle, die die Betriebsräte einnehmen können, wo man die auch mit ins Boot holen kann, wenn man mitbestimmt ist, das Thema aufs Tableau zu bringen, wenn es das im Unternehmen noch nicht ist. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die auch nicht viel Geld kosten müssen, ne? Also, dass ich halt wirklich einfach ein Netzwerk schaffe oder Plattformen anbiete. ERP-Programme sind natürlich schon länger gang und gäbe. Da merke ich aber eben auch, der Trend hin zur mentalen Gesundheit wird stärker genutzt von Mitarbeitenden auch oder auch eingefordert. Und da gibt es wirklich tolle Angebote, die man auch niedrigschwellig nutzen kann, ne? Also ich glaube, ihr habt das mittlerweile auch in euren Programmen mit drin, dass ich eben nicht mehr nur in Anführungszeichen über das sehr breite Sportangebot komme, sondern dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, eben auch mehr für Achtsamkeit und für meine mentales Wohlbefinden tue. Und das sind alles Dinge, die man sehr niedrigschwellig machen kann, ohne dass ich jetzt sofort einen Psychologen engagieren muss, der irgendwo mit auf dem Flur sitzt, wo im Zweifel auch noch jeder sieht, wer da gerade rein und raus geht. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, dass man 1-2 Menschen hat, die das wirklich aktiv pushen und immer wieder stressen, das Thema, und offen drüber sprechen.
Ein weiteres Finding war, es ist ein bisschen deprimierend, dass Männer durchwegs zufriedener und ein besseres Indikator zum Thema Wellbeing haben, beruflich, finanziell, emotional. Was sagst du zu diesem Gender Gap?
Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig bei diesen Studien, ne? Weil du weißt nie, gibt jemand das jetzt offen zu? Ne? Ist da vielleicht noch ein Gender Bias drin, dass tendenziell Männer und Jungen vielleicht eher lernen, so Schwäche gibt man nicht zu, um jetzt mal in den Klischees zu sprechen. Ich glaube auch, dass Frauen tendenziell, auch da wieder, du kannst es nicht pauschalisieren, aber das ist auch mein Erleben, sowohl als Führungskraft als auch als Mutter, Schwester, Freundin, Tochter. Wir Frauen sind häufig selbstkritischer. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich nochmal so ein bisschen ein Punkt auch in so Studien immer mit drin, dass Frauen da vielleicht eher kritischer drauf gucken und Männer einen Tacken positiver antworten. Ich glaube schon, dass Männer häufig besser darin sind, das, was ich eben sagte, darauf zu achten, was tut mir gut und das auch durchzusetzen. Ne, oder einfach, also ich sehe das bei uns selber privat, dass mein Mann würde mir nie Sport verwehren, ne, weil er selber total viel Sport macht. Jetzt bin ich nicht so diejenige, die gerne Sport macht. Also ich knaps das dann eher irgendwie ab, statt dann zu sagen, pass auf, ich will mich jetzt eine Stunde auf die Couch setzen. Und mein Mann war immer schon besser darin, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt Sport machen, sonst flippe ich gleich aus. Ich brauche diesen Ausgleich. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir als Gesellschaft immer wieder mit drauf achten können und müssen, dass es in Ordnung ist, egal ob Männlein oder Weiblein oder divers, dass man darauf achtet, was tut mir gut, und dass man auch das Recht hat, das einzufordern oder für sich zu platzieren und vor allen Dingen zu priorisieren, solange es jetzt nicht den anderen völlig einschränkt. Der andere kann Partner, Familie, KollegInnen, Vorgesetzte, Team, Kunde etc. sein, ne? You name it. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, viel stärker darauf zu achten. Und auch als Frau, es ist okay zu sagen, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Für mich ist gerade was anderes wichtig. Ich mache jetzt hier, zieh die Grenze, und das ist auch in Ordnung.
Jetzt hast du ja aber auch gesagt, dass du schon für dich auch erkannt hast, dass körperliche Bewegung für dich gut ist, für die körperliche, für die physische Gesundheit, aber auch für die mentale Gesundheit. Magst du für uns vielleicht ein bisschen erzählen, was sich an deinem Alltag tatsächlich auch geändert hat, dass du dir mehr Zeit für Bewegung und Sport nimmst?
Ja, also es ist tatsächlich ganz platt. Ich habe mich echt wieder in einem Studio angemeldet. Was ich diesmal besser mache als die vielen Male früher, wo ich sehr viel Geld und wenig Zeit in Fitnessstudio gelassen habe. Ich war immer ein sehr, sehr guter Kunde, was das angeht. Ich verabrede mich. Also ich zwinge mich tatsächlich dann hinzugehen, weil ich weiß, eine meiner Mädels geht irgendwie auch mit. Dann auch, weil ich, so blöd es klingt, sehr laut meine Musik im Auto höre auf dem Weg dahin. Ja, ich fahre mit dem Auto zum Sport. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so das was man immer so zugibt. Ne, wenn du Kinder hast, ich muss andere Sachen im Auto jetzt hören. Ich darf nicht mehr so meine Playlist immer unkommentiert hören. Ich habe das für mich als Zeit entdeckt. Also ich schaffe mir diese Inseln mehr. Ich versuche besser zu essen. Besser gar nicht unbedingt im Sinne von sehr viel mehr Gemüse oder irgendwie ne, hochwertigeres Essen, sondern regelmäßiger tatsächlich. Also nicht mehr dieses, ja komm, ich mache das jetzt noch schnell, ich mache noch schnell die E-Mails, ach komm, ich bin gerade im Flow, rufst du doch noch da jetzt den und den gerade an, jetzt bin ich ja selbstständig tätig, das heißt, da musst du natürlich nochmal wieder anders gucken, weil du die Arbeitszeit eben nicht mehr wie vorher einfach bezahlt bekommst, sondern für mich ist Zeit Geld tatsächlich am Ende des Tages. Und da versuche ich schon drauf zu achten, gelingt mir das jetzt immer? Nein, also ich merke, dass diese erlernten Mechanismen von ich möchte einen guten Job machen, ich möchte kundenorientiert sein, ich habe einen Anspruch an mich, dass ich da sehr stark immer wieder, und das wird immer mein Thema sein, dagegen anarbeiten muss, mich zu disziplinieren, zu sagen, mach eine Pause, zieh eine Grenze und auch wenn du Spaß dran hast, du musst dich jetzt nicht um 22 Uhr wieder mit der Mail befassen.
Wir haben in der Studie auch gehört, dass mehr als 50% der Befragten sich eine höhere berufliche Zufriedenheit wünschen. Und jetzt sind wir als Urban Sports mit unserem Wellbeing-Kompass und unserem Podcast auch in diesem Wellbeing-Narrativ unterwegs. Wir sind gleichzeitig aber auch Arbeitgeber. Was ist so deine Einschätzung? Was muss wirklich passieren, dass in den Unternehmen Wellbeing in der Kultur fest mit verankert ist?
Also A, das habe ich eben ja schon mal gesagt, bei fast allen Themen, aber gerade bei Wellbeing ist es extrem hilfreich, wenn im Idealfall CEO und CFO diese Themen mit auf dem Schirm haben und daran glauben. Das Problem, was HR grundsätzlich hat, ist, wir sprechen, ich habe es eben schon mal gesagt, wir sprechen zu wenig CFO-isch, ne? Also wir sind zu häufig nicht in der Lage, weil uns A, entweder die Daten fehlen oder wir sie vielleicht nicht so gut interpretieren oder nicht so hart sachlich argumentieren, weil wir vielleicht aus einer anderen Denke herkommen, weil wir mit einem anderen Idealismus vielleicht auch manchmal auf Dinge blicken. Hart zu argumentieren, dass das eben kein Nice-to-have ist, es ist ein Need-to-have. Und zwar aus der harten Variante raus, wenn man sich die Zahlen anguckt, die meisten von uns machen Wellbeing mittlerweile. Es sind über 80% der Unternehmen, die was tun. Aber was tun wir denn? Wir machen DGUF 2 und 3, wir haben Arbeitssicherheit, Grippeschutzimpfungen, so das, was gesetzlich irgendwie vorgeschrieben ist. Und selten ist es ein ganzheitlicher Ansatz. Wenn man sich die Zahlen aber anschaut, die Krankheitstage gehen immer mehr hoch. Und ich glaube, es geht weniger darum zu sagen, wir müssen Produktivität noch mehr erhöhen, indem wir die Krankheitstage runterschrauben, sondern wir sind mittlerweile fast an einem Punkt, dass man sagt, das muss ich erhalten, um überhaupt den Status quo auch im Unternehmen zu erhalten. Und das ist ein harter wirtschaftlicher Faktor. Das Problem ist, wir können es ganz selten in Zahlen fassen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux. Wir müssen versuchen, stärker mit den Daten, die wir haben, zu arbeiten, zu versuchen rauszukriegen. Das ist natürlich, wir hatten es eben auch im Vorgespräch ja, Erfolg von Gesundheitsmaßnahmen und Geld, was ich da rein investiere, ist ja immer der Tag Krankheit, der nicht erfolgt ist. Den habe ich aber im System nicht drin. Ne? Den kann ich nicht mal eben auf Knopfdruck ziehen. Ne? AU kann ich relativ gut noch auswerten. Die Gründe, die kriegen wir tatsächlich nur wieder von den Krankenkassen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ist es wirklich dieses stärker mit Daten belegen, den Führungsteams im Vorstand, in den Geschäftsführungen sehr deutlich machen. Es ist am Ende des Tages ein harter wirtschaftlicher Faktor, der vielleicht nicht immer 1:1 in einem ROI oder nicht so zeitnah in einem ROI gemessen werden kann, weil es gibt Studien, also zumindest aus den USA, dass du für jeden Dollar, den du investierst, halt eigentlich ja einen Faktor von 2,7 an ROI hinterher hast. Nur das ist halt selten genauso belegbar. Und wenn wir weiter Mitarbeiter haben wollen, die innovativ sind, die kreativ sind, die auch anpassungsfähig sind, und das sehen wir gerade alle, ist es extrem wichtig, dann funktioniert das nur, wenn wir weiter am Ball bleiben. Und auch da wieder, auch in Unternehmen ist es so, in Stresssituationen tun wir von dem, was uns langfristig am meisten bringt, häufig am wenigsten. Es ist strategisch falsch. Es ist zu kurz gesprungen, ne? Also ich finde auch immer, weil ich auch ursprünglich aus der Vergütungsecke mitkomme, dieses Pay for Performance hat eigentlich einen anderen Wert für mich mittlerweile. Früher war es okay, je mehr ich leiste, desto mehr konnte ich verdienen durch dicke Boni oder wie auch immer dann manche Vergütungssysteme gestaltet sind. Heute ist es eher, ich bezahle mit einem Gesundheitsbudget dafür, dass du weiter überhaupt Leistung bringen kannst. Und dieses Umdenken, das muss erfolgen, dass es wirklich auch mit den strategischen Zielen verankert ist. Und es gibt Unternehmen, die das mittlerweile machen, dass sie sagen, ja, wir haben Produktivitätssteigerungen, wir haben Innovationsziele, wir haben Wachstumsziele und wir haben natürlich auch alle, die meisten hier, die in HR arbeiten, werden irgendwelche Mitarbeitenden KPIs haben, was Turnover, Kündigungsraten, Retention KPIs angeht. Da muss drinstehen, dass wir tatsächlich die Leute leistungsfähig halten. Und dazu gehört, dass ich einen Rahmen schaffe, der ganzheitlich Wellbeing betrachtet.
Wir haben heute ganz schön viel über HR gesprochen. Wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest und die HR-Welt ein bisschen verändern möchtest, was wäre so ein Schritt, den du gerne ändern möchtest?
Ich glaube, es wäre tatsächlich, dass wir als HRler noch mehr in der Lage sind, diese Übersetzungsleistung in harte Zahlen zu machen. Das ist etwas, als ich mit 24 angefangen habe zu arbeiten, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, geschweige denn in einem Podcast oder auf einer Bühne. Ich glaube aber, dass es in der Welt, in der wir agieren, und da geht es zum Glück immer mehr um den Menschen, aber am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, ist ganz viel einfach wirtschaftlicher Euro-Faktor, der dahinter steckt. Und das würde ich gerne mehr ändern, dass wir besser diese Übersetzungsleistung in Zahlen, Daten, Fakten hinkriegen. Also das würde mich auch interessieren, jetzt hier in so einem Festival, ne? Welche Möglichkeiten haben die ein oder anderen Anbieter mittlerweile, uns da mehr zu unterstützen und zu helfen, dass wir harte Business Cases auch irgendwie rechnen können und nicht immer nur in Anführungszeichen über den Faktor Mensch argumentieren müssen, denn machen wir uns nichts vor. Am Ende des Tages ist es der Mensch, der zählt, egal ob wie viel KI, Robotics und wir sonst dahinter hängen. Es ist der Mensch, aber ich muss den Mensch irgendwie versuchen, so hart es klingt, mit der ein oder anderen Zahl zu argumentieren manchmal.
Hacks und Flops.
Zum Abschluss möchte ich noch auf unsere Rubrik Top und Flops eingehen und mich interessiert, aus deiner Perspektive, hast du so den einen Top-Tipp zum Thema Wellbeing oder HR und den einen Ratschlag, den du eben für beides vielleicht auch gar nicht mehr hören möchtest?
Also was ich überhaupt nicht mehr hören möchte, ist der Begriff Feel-Good-Manager. Der hat mich immer schon wahnsinnig aufgeregt, weil es geht halt, und da finde ich den Begriff Wellbeing besser, weil da geht es um Being und nicht um Feeling nur. Es geht wirklich darum, ein gutes Dasein zu haben, ein gutes Sein zu haben. Und ich finde auch den Begriff Wohlbefinden im Deutschen, wir haben so die Tendenz direkt in Befindlichkeit zu packen. Das ist immer so negativ konnotiert. Also deswegen diese Sache, die nervt mich total. Na, seid ihr nachher wieder alle irgendwie auf dem Kuschelkurs und Feel-Good-Manager? Das möchte ich nicht mehr hören. Ansonsten vom Hack her, nee, bleib offen. Ne? Also ich glaube, wir sind alle in diesem Metier unterwegs, weil wir Menschen mögen. Und egal, wie krass vielleicht auch die ein oder andere Rahmenbedingung ist oder wie eine persönliche Lebensphase vielleicht gerade ist, solange du den Blick für den Mensch nicht verlierst und das Interesse, dann kann uns eigentlich nichts schief gehen.
Vielen lieben Dank. Wir sind schon am Ende angekommen mit unserer Spezialfolge What's Up Wellbeing auf dem Embrace Festival. Vielen Dank zu Hause und hier im Publikum. Wir freuen uns, wenn ihr uns 5 Sterne gibt, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ganz lieben Dank zu Hause und hier und ganz lieben Dank nochmal an dich.
Danke dir, Sandra.